WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 30. Mai 1778. Der Todestag des französischen Philosophen Voltaire.
Ich habe diesen Voltaire gesehen, und das bei Fieber, ermattetem Geist und geschwächtem Körper. Nun, bei Leuten dieses Schlags hat man keineswegs krank zu sein. Sein Geist arbeitet ohne Unterlass. Jeder Tintentropfen ist ein Geschoss von Esprit aus seiner Feder. Wir waren außer uns vor Entzücken, und ich konnte ihn nur bewundern und schweigen.
So schwärmt der junge preußische Kronprinz Friedrich für den Taktgeber der europäischen Aufklärung. Jener spätere Preußenkönig, mit dem François-Marie Arouet, genannt Voltaire, eine lebenslange Freundschaft pflegt. Eine Brieffreundschaft aus sicherer Entfernung. Denn die beiden großen Männer stellen rasch fest, dass sie nicht ohne einander, aber erst recht nicht miteinander sein können. Doch schreibend tauschen sie ihre Gedanken aus, bis unmittelbar vor dem Tod des Franzosen. Der Nachwelt rät Voltaire mit seinem gewaltigen Œuvre, immerhin über 100 Bände, so umzugehen, wie es Preußenkönig Friedrich mit Büchern hält. Alle Seiten herausschneiden, die einem langweilig erscheinen. So wird eine 30-bändige Ausgabe kurzerhand auf ein einziges Buch reduziert. Und dieses Schicksal ereilt auch den produktivsten Geist der Epoche. Denn schon bald ragt lediglich Voltaires Roman Candide aus den Werkausgaben heraus. Ein schmales Bändchen voller Hohn und Spott auf die Idee einer göttlichen Vorsehung, nach der wir in der besten aller möglichen Welten leben. Der Roman wird ein Bestseller und fasziniert bis heute. Etwa den amerikanischen Komponisten Leonard Bernstein, der Mitte des 20. Jahrhunderts sein Musical Candide schreibt.
Es ist erwiesen, dass die Dinge nicht anders sein können, als sie sind. Denn da alles zu einem bestimmten Zweck erschaffen worden ist, muss es notwendigerweise zum Besten dienen. Bekanntlich sind die Nasen zum Brillentragen da. Folglich haben wir auch Brillen. Die Füße sind offensichtlich zum Tragen von Schuhen eingerichtet, also tragen wir Schuhwerk. Also ist es eine Dummheit zu behaupten, alles auf dieser Welt sei gut eingerichtet. Man muss vielmehr sagen, alles ist aufs Beste bestellt. Candide hörte aufmerksam zu und glaubte in seiner Unschuld alles.
In dem deutschen Gelehrten Pangloss, der Candide unterrichtet, erkennen Voltaires Zeitgenossen unschwer den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz wieder. Leibniz hat einen allmächtigen Gott im Blick, der mit dem Guten zugleich auch das Böse erschafft, um die Menschen für ihre Sünden zu bestrafen.
Und Voltaire löst die Sache elegant.
Der Berliner Schriftsteller Jens Sparschuh.
Er war wohl dem Deismus nachhängend, also dieser Auffassung, dass Gott irgendwann die Welt geschaffen hat und sich fürderhin vom Alltagsgeschäft fernhält.
Für das 18. Jahrhundert sind solche Ideen geradezu undenkbar. Doch das schert den großen Geist wenig.
Und das hat ja auch damit zu tun, dass Voltaire zeitlebens gegen den Klerus und gegen diese sehr enge Auffassung der Kirche aufgetreten ist. Das hat ja auch einen Großteil seiner Wirkung ausgemacht.
Doch wer war das überhaupt, der so viel Wirkung ausstrahlte? Jener François-Marie Arouet. Diesen Namen geben ihm seine Eltern, als er 1694 zur Welt kommt. Sein Vater ist ein ehrgeiziger Notar, der trotz seines bürgerlichen Hintergrundes bis zum königlichen Rat aufsteigt. Dem Jüngling gefällt es gar nicht, dass er zum unterprivilegierten Bürgertum gehören soll, und so dichtet er seiner früh verstorbenen Mutter mehrere adlige Liebhaber an, damit er behaupten kann, dass blaues Blut in seinem hitzigen Geist pulsiert. Ein Aufschneider also? Wegen einer Satire auf den Regenten Ludwig XIV. Wird François-Marie Arouet erst in die Provinz verbannt und muss sich darauf für ein knappes Jahr die Kerkermauern der Bastille von innen anschauen. Als der 23-Jährige freikommt, ist er keine Spur leiser. Im Gegenteil, er nennt sich nun Monsieur de Voltaire und tritt als schreibender Denker in Erscheinung. Erste Erfolge an den Pariser Theaterbühnen stellen sich ein. Nach zahlreichen Affären, vorzugsweise mit den Damen der Aristokratie, schwört er der körperlichen Liebe erstmal ab, aus Angst um seine Gesundheit. Denn das Damoklesschwert, das seinerzeit über jedem Schwerenöter schwebt, heißt Syphilis. Auch die Romanfigur Candide wird mit den Schrecken der oft tödlich verlaufenden Geschlechtskrankheit konfrontiert, als er seinen Lehrer Pangloss wieder trifft, dem die Syphilis bereits die Nasenspitze abgefressen hat.
Mein lieber Candide, Sie haben doch sicher Parkett gekannt. In Ihren Armen habe ich alle Wonnen des Paradieses genossen. Und diese wiederum sind die Ursache der Höllenqualen, unter denen ich jetzt so entsetzlich leide. Parkett hatte sich angesteckt und ist vielleicht schon an dieser Krankheit gestorben. Sie hatte dieses Geschenk von einem hochgelehrten Franziskaner erhalten, der es von einer alten Gräfin hatte, die es ihrerseits von einem Rittmeister bekam. Dieser wiederum verdankt es einer Marquise, die es von einem Pagen übernommen hatte, der aber hatte es von einem Jesuiten empfangen, welcher es noch als Novize von einem direkten Nachkommen eines Gefährten von Christopher Columbus erhalten hatte.
Doch an seinem Glauben an die beste aller möglichen Welten hält der Verkünder der göttlichen Vorsehung unbeirrt fest.
Auf dem Unglück Einzelner baut sich das Wohl der Allgemeinheit auf, so dass also das Glück der Gesamtheit umso größer ist, je mehr privates Unglück es gibt.
Er hat so präzise und schön und witzig geschrieben, dass er damit einen bestimmten Typus an Leser erzeugt hat. Also Voltaire zu lesen, hält den Geist auf. Das ist eine Frischluftzufuhr für den Geist. Und so ausgestattet kann man dann sich auch anderen Sachen zuwenden.
Die geistige Frischluftzufuhr für jedermann, der bissig joviale Unterton seiner Gedanken, ist im 18. Jahrhundert weder im Sinne des Klerus noch der bestehenden Ständeordnung. Mehrere seiner Werke kommen auf den Index und werden öffentlich verbrannt. Obwohl Monsieur de Voltaire sich selbst namentlich geadelt hat, stärkt er mit seinen leicht lesbaren Texten das Selbstbewusstsein des erwachenden Bürgertums. Candide macht es vor. Man soll den eigenen Augen mehr trauen als dem durch einen im Grunde widersinnigen und menschenverachtenden Glauben verschleierten Blick der Kirche. Jeder Mensch soll das Recht haben, nicht nach seiner Geburt, sondern nach seiner eigenen Fasson glücklich zu werden. Hier ist Voltaire mit Friedrich II. Ganz einer Meinung. Der Salomon des Nordens, wie Voltaire den Preußenkönig in seinen Briefen oft tituliert, lässt nichts unversucht, um den Aufklärer an seinen Potsdamer Hof zu holen. Voltaire, weder frei von Eitelkeit noch von Geldgier, versucht auch aus dieser Konstellation Kapital zu schlagen.
Eure Majestät, ich bin reich. Ich bin für einen Mann der Literatur sogar sehr reich. Aber ich kann mir weder einen guten Reisewagen leisten, noch eine für einen Kranken unabdingbare Begleitperson. Noch kann ich meinen Haushalt während meiner Abwesenheit versorgen, wenn ich nicht wenigstens 4.000 deutsche Taler aufbringe.
Friedrich regelt das Finanzielle und stellt Voltaire für seinen Aufenthalt eine fürstliche Apanage in Aussicht. Voltaire aber zögert immer noch, den Pariser Trubel gegen die märkische Einöde einzutauschen. Er schiebt seinen schlechten Gesundheitszustand vor, denn er ist nun mal auch ein Hypochonder. Immerhin, er wird stolze 84 Jahre alt. Und das Werben des Preußenkönigs wirkt. Als das launische Pariser Theaterpublikum ihn auspfeift und dem französischen König Ludwig XV. Nicht im Traum einfällt, Voltaire zurückzuhalten, macht er sich im Jahr 1750 auf den Weg.
Sire, ich eile. Ich werde kommen, tot oder lebendig.
5 Jahre zuvor hat der Franzosenkönig Voltaire zum königlichen Historiographen ernannt. Nun spottet er, dass an seinem Hof ein Narr weniger, dafür am preußischen einer mehr sein Unwesen treibt. Rasch merkt auch Friedrich, dass der aus der Ferne große Geist in der Nähe sehr menschliche Züge hat. Noch einmal Jens Sparschuh.
Er hatte sich das bestimmt einfacher vorgestellt, dass man so einen Intellektuellen wie einen kleinen Kanarienvogel sich halten kann. Und Friedrich schickt ihm dann mal so einen sehr ernsten Brief. Mein lieber Mann, ich habe hier in meinem Haus Ordnung. Abends unsere Tischgesellschaft, da geht es freimütig und atheistisch zu. Aber ansonsten ja, ist hier die preußische Dienstordnung einzuhalten.
Voltaire fühlt sich nicht wohl in Preußen. Zwar schmeichelt ihm das königliche Interesse an seiner Person, doch in der Enge der brandenburgischen Provinz droht die Lichtgestalt Frankreichs, der Grande Nation, zu ersticken. Voltaire wird streitsüchtig. Er verhöhnt den Präsidenten der Preußischen Akademie der Wissenschaften in einer Schmähschrift, die er trotz Friedrichs Warnung drucken lässt. Sie landet auf dem Scheiterhaufen. Dann lässt sich Voltaire auf den vom König verbotenen Handel mit sächsischen Wertpapieren ein und kommt sogar vor Gericht. Nichts als Scherereien. Preußen widerstrebt dem freiheitsliebenden Franzosen vollends, von der Lebensweise bis zur Landschaft.
Voltaire hat ja über seine Preußenzeit Denkwürdigkeiten aus meinem Leben geschrieben. Wie jemand, der aus der Welt kommt, in Preußen zwischenlandet und merkt, du lieber Himmel, was ist denn hier los? Die Bäume, vorzugsweise Kiefern, hat der liebe Gott deswegen hier hingestellt, weil die Äste so hoch sind, weil die Selbstmörder sonst leichtes Spiel hätten. Und so irren die hier wie die Verrückten durch die Wälder und können nicht mal ihrem beschissenen Leben ein Ende setzen.
Friedrich bemüht sich trotz allem, den geistreichen Querulanten zu halten. Doch nach 2,5 Jahren flieht Voltaire schließlich aus Preußen. Das Tischtuch zwischen den beiden ist erst einmal zerschnitten. Vico von Bülow und Walter Jens in einer Lesung im Hamburger Schauspielhaus von 1994.
Mir scheint, mein lieber Voltaire, dass Sie ein wenig nach der Art der Wetterfahne sind und sich für keine Partei entschieden haben. Sie sind undankbar und treulos. Was würde ich Ihnen nicht noch alles zurufen, wenn ich nicht allen Franzosen gegenüber Gnade walten ließe?
Dass Sie diesen Verleumdungen kein Gehör schenken und einem Unglücklichen beistehen würden, dessen war ich mir sicher.
Sie erhielten hier ein Gehalt. Schloss und Kutsche stand zu Ihren Diensten. Ich verlieh Ihnen den Orden Polemerit und die Würde eines Kammerherrn, obwohl Sie mich höchst unpassend wiederholt dazu gedrängt hatten.
Und Sie haben höchst unpassend verlauten lassen, es ist sehr bedauerlich, dass eine so windige Seele mit einem so schönen Genie einhergeht.
Voltaire lässt sich schließlich in der Nähe von Genf nieder. Vor dem Zugriff der französischen Zensoren sicher, entwickelt er eine atemberaubende Produktivität. Theaterstücke, Geschichtswerke, Abhandlungen zu Philosophie und Naturwissenschaft sowie Romane fließen aus seiner Feder. In über 700 Texten verfährt er getreu seiner Parole »Écrasez l'infâme«, zu Deutsch »Zermalmt die Unverschämte«, womit er Kirche und Aberglaube meint.
Deswegen hat er ja auch dann sein philosophisches Wörterbuch geschrieben.
Martin Fontius, Gründungsdirektor des Forschungszentrums Europäische Aufklärung an der Universität Potsdam.
Sein philosophisches Wörterbuch, was sicher für den Katholizismus das gefährlichste Buch überhaupt. Alphabetisch geordnet, alle Irrtümer und Fehlschlüsse, die seit 18. Jahrhundert behauptet wurden oder widerlegt wurden, für jedermann, für jeden Stand. Das war das am meisten Gefürchtete und da sieht man seine publizistische Befähigung, seinen Blick.
Auch viele seiner gut 15.000 Briefe unterzeichnet Voltaire mit seinem Slogan »Écrasez l'infâme«. Doch hinter der kämpferischen Fassade ist immer auch Platz für Wehleidigkeit.
Ich weiß nicht, wohin zum Sterben. Ich bin ein kleiner, verschrumpelter Hiob auf meinem Schweizer Misthaufen. Aber der Unterschied zwischen Hiob und mir besteht darin, dass Hiob genas und schließlich glücklich wurde.
Am Vorabend der Französischen Revolution kehrt Voltaire nach Paris zurück. Von den Strapazen des Empfangs erholt er sich jedoch nicht mehr richtig. Er ist ans Bett gefesselt und stirbt am 30. Mai 1778. Der Erzbischof von Paris verweigert dem bedeutendsten Schriftsteller seiner Zeit eine Bestattung in geweihter Erde. Auch ein Staatsbegräbnis gibt es nicht. Die sterblichen Überreste Voltaires werden schließlich in der Champagne beigesetzt. An seinem 13. Todestag wird der Sarg des französischen Dichters und Philosophen auf Beschluss der Nationalversammlung mit gewaltigem Menschentross ins Pariser Pantheon überführt.
Zeitzeichen. Täglich um 8:55 auf WDR 5, um 15:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de